Guten Morgen, wir sollten langsam anfangen. Wenn Sie sich dann kurz beruhigen würden. Okay, wir hatten uns in der letzten Stunde mit den vier Komplexen der Atmungskette beschäftigt. Wir hatten gesehen, dass über diese Atmungskette energiereiche Elektronen benutzt werden, um am Ende mit Hilfe von Sauerstoff Wasser zu erzeugen und gleichzeitig an mehreren Stellen dieser Atmungskette Protonen aus dem Matrixraum der Mitochondrien in den Intermembranraum zu pumpen und einen elektrochemischen Gradienten aufzubauen. Dabei spielen diese vier Komplexe der Atmungskette eine Rolle. Ich gehe, glaube ich, noch einmal durch, was Sie alle machen. Dann sollten Sie alle auch kapiert haben, dass das wirklich wichtig ist und vielleicht auch gefragt werden könnte in der Klausur. Also wir fangen an mit Komplex 1. Komplex 1 benutzt als Substrat das NADH aus dem Citratzyklus und der Glykolyse, setzt es um in einer Oxidationsreaktion zu NAD+ und schleust zwei Elektronen auf das Ubiquinon, das reduziert wird zum Ubiquinol und pumpt aktiv vier Protonen in den Intermembranraum. Das Ubiquinol wird weitergegeben an den Komplex 3, also 1 und 3, und gibt dort seine Elektronen wieder ab, wird oxidiert zurück zum Ubiquinon. Ist also wie gesagt ein Zwei-Elektronen-Überträger und ein Molekül Ubiquinon wird im Wesentlichen benutzt, um zwei Moleküle Cytochrom C zu reduzieren. Cytochrom C ist dieses mobile Protein mit der Hemgruppe und einem Eisen, das zwischen Fe3+ und Fe2+ wechseln kann und jeweils ein Elektron aufnehmen kann. Durch das Ubiquinon, durch diesen Zyklus des Ubiquinons werden insgesamt vier Protonen an dieser Stelle nach außen gepumpt und das Cytochrom C, wie gesagt, gibt jetzt seine Elektronen weiter, indem es über die Membran diffundiert zum Komplex 4. Dort wird es wiederum selber oxidiert und die Elektronen fließen jetzt weiter auf ein Sauerstoffmolekül, das dann Elektronen aufnimmt und Protonen aus dem Matrixseite und es entsteht Wasser. Und gleichzeitig werden nochmal aktiv zwei Protonen pro halbes Sauerstoffmolekül in den Intermembranraum gepumpt. Das heißt, wir haben zwei aktive Protonenpumpen. Wir haben einen Komplex, der dadurch Protonen pumpt, dass er die Protonen des Ubiquinons hier aufnimmt und nach außen abgibt. Und wir haben noch einen alternativen Eintrittsweg in diesen Zyklus, über den Komplex 2, das ist die Succinat-Dehydrogenase aus dem Citratzyklus, die Elektronen vom Succinat aufnimmt, auf FAD transferiert und letztlich auch auf Ubiquinon. Dabei entsteht Fumarat. Es gab beim letzten Mal noch eine Frage, und zwar zur Diffusion des Ubiquinons, beziehungsweise es bezieht sich auch auf das Cytochrom C. Ist das ein Zufallsprozess in der Mitochondrienmembran oder ist es ein gerichteter Transport? Die Antwort darauf ist im Wesentlichen, dass es ein Zufallsprozess ist. Dieses Ubiquinon diffundiert frei in der Membran, allerdings nur in zwei Dimensionen, weil es in die Membran gebunden ist. Ein zweidimensionaler Random Walk durch diese Membran ist deutlich effektiver, als wenn man das in drei Dimensionen machen muss. Und die Proteinkonzentration in der mitochondrialen inneren Membran ist extrem hoch, sodass relativ gute Chancen bestehen, dass dieses Ubiquinon oder dieses Cytochrom C seinen Partner findet. Außerdem wird diskutiert im Moment und es wird auch aktiv erforscht noch, ob diese Komplexe in der inneren Mitochondrienmembran sich untereinander noch zusammenlagern können und sogenannte Superkomplexe bilden, zwischen denen dann sehr kurze Ubiquinon- und Cytochrom-C-Transportwege bestehen würden. Aber diese Frage ist noch nicht endgültig entschieden. Auf jeden Fall, was es nicht gibt, ist einen aktiven Transport über einen Transporter, der in irgendeiner Art gerichtet ist von dem Komplex 1 zum Komplex 3, beziehungsweise hier vom Komplex 3 zum Komplex 4. So, jetzt haben wir mit viel Mühe erklärt, wie die Energie der Elektronen, die an dieser Stelle aufgenommen werden, dazu benutzt wird, um Protonen zu pumpen und einen Protonengradienten über diese innere Membran aufzubauen. Ne? Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was soll der ganze Terz eigentlich? Warum macht man das? Vor allen Dingen, wenn das Ziel darin besteht, diese Energie jetzt zu benutzen, um ATP zu synthetisieren. Sie alle wissen, ATP wird normalerweise synthetisiert aus ADP und Phosphat. Und wenn man sich das rein chemisch erstmal anschaut, muss man sagen, so ein Protonengradient nützt rein chemisch jetzt erstmal gar nichts. Also es gibt keinen chemischen Mechanismus, wo man die Phosphatgruppe irgendwie protonieren kann und dann reagiert sie besser mit ADP oder so. Das heißt, das ist kein direkter chemischer Mechanismus. Und es ergibt sich die Frage, wie die Energie aus der Elektronentransportkette bzw. aus diesem erzeugten Protonengradienten jetzt benutzt werden kann zur ATP-Synthese. Und was ich eben schon gesagt habe, in den meisten Stoffwechselwegen ist es so, dass es zu einer chemischen Kopplung kommt. Also man hat ein energiereiches Molekül, das mit einem anderen Molekül umgesetzt wird, um es reaktiver zu machen. Das heißt, man hat ein energiereiches Intermediat als Energiespeicher, als chemische Verbindung. Und wenn dieses Intermediat abgebaut wird, kann man die Energie benutzen, um die Verbindung herzustellen, die man eigentlich haben möchte. Das haben Sie vielleicht schon in der Gluconeogenese gesehen. Da muss man bei bestimmten Schritten ein Phosphat übertragen und dann ist die Verbindung reaktiv für den nächsten Schritt. So ein energiereiches Intermediat hat man natürlich auch lange Jahre gesucht in der Atmungskette, um zu verstehen, wie diese Kopplung zwischen NADH-Oxidation und ATP-Synthese funktioniert. Aber so ein Intermediat wurde nie gefunden und deswegen hat man diese Hypothese, dass es dort ein energiereiches chemisches Intermediat geben muss, aufgegeben. Das heißt, es muss einen prinzipiell anderen Mechanismus geben, um diese Energie aus dem Protonengradienten zu nutzen. Und wie das funktionieren könnte, ist eine Hypothese von Peter Mitchell. Die wird als die chemiosmotische Hypothese zur ATP-Synthese bezeichnet. Für diese Hypothese und die Theorie, die dahinter steckt, hat er 1978 den Nobelpreis erhalten. Und was diese Hypothese im Wesentlichen sagt, ist, dass man den Protonengradienten benutzt, also die Protonen im Intermembranraum auf der positiven Seite der Mitochondrienmembran, sie zurücktransportiert in den Matrixraum, wo die Protonenkonzentration geringer ist und die Energie, die dadurch frei wird, dass man diesen Gradienten ausnutzt für den gerichteten Protonentransport, benutzt, um die ATP-Synthese anzutreiben. Wie das genau geht, sehen wir dann im Folgenden im Detail. Das chemiosmotische Modell hat vier wesentliche Postulate und wenn wir jetzt da durchgehen, werden Sie sehen, dass wir einige davon schon in Aktion gesehen haben. Das erste Postulat dieses chemiosmotischen Modells besagt, dass die innere Membran Elektronentransportenzyme enthält, das waren die Komplexe 1 bis 4, die einen gerichteten Protonentransport katalysieren, das haben wir auch gesehen. Das waren Komplex 1, 3 und 4, sodass die Energie aus dem Elektronentransport die Ausschleusung von Protonen über die Membran nach außen antreibt. Und die Energie der Substratoxidation, das heißt die Substratoxidation ist die Glucoseoxidation, bei der NADH entsteht, wird dadurch in einen elektrochemischen Protonenpotentialgradienten verwandelt, das haben wir auch gesehen, und so zunächst gespeichert. Dieser Protonenpotentialgradient wird sehr oft als Proton Motive Force oder PMF abgekürzt bezeichnet. Und dieses Proton Motive Force oder das diesem Protonenpotentialgradienten entspricht, werden wir jetzt noch öfter sehen. Ne? So, das zweite Postulat sagt, oder sagt voraus die Existenz eines bestimmten Enzyms. Und zwar ist dieses Enzym eine ATPase. Das ist ein bisschen verwirrend. Enzyme können sowohl nach der Vorwärts- als auch nach ihrer Rückwärtsreaktion bezeichnet werden. Das heißt, eine ATPase ist ja eigentlich ein Enzym, das ATP abbaut zu ADP und Phosphat. Und die Rückreaktion ist quasi die ATP-Synthese. Deswegen sind diese Namen manchmal etwas verwirrend. Das heißt, ATPase kann man synonym benutzen mit ATP-Synthase, weil es einfach die andere Reaktion beschreibt. Aber er sagt voraus, dass diese innere Membran eine reversible, wie schon gesagt, protonentransportierende ATPase enthält, die auch einen gerichteten Protonentransport katalysiert, so dass man die Energie aus der ATP-Hydrolyse benutzen kann, um Protonen über die innere Membran nach außen zu transportieren. Und er sagt auch, die ATPase ist reversibel, das ist genau mein Punkt, so dass Protonen, die durch diese Proton-Motive-Force angetrieben über die Membran fließen, zur ATP-Synthese führen können. So, und die große Frage heute wird sein, zu verstehen, wie dieser Protonenfluss durch die Membran zur ATP-Synthese führen kann und wie das Enzym aussieht, dass das machen kann. Und dann gibt es noch zwei weitere Postulate, die wir auch schon erwähnt haben, die besagen, dass die innere Membran muss für Ionen generell und natürlich insbesondere für Protonen im Wesentlichen undurchlässig sein. Ansonsten würden Ionen, die durch die Membran diffundieren, dazu führen, dass es quasi zu einem Kurzschluss kommt und die Proton Motive Force oder der Protonenpotentialgradient zusammenbricht und damit könnte ATP nicht mehr synthetisiert werden. Es gibt chemische Stoffe, die sich in die Membran einlagern und genau zu solchen Ionenlecks führen und dann auch die ATP-Synthese in den mitochondrialen Membranen stoppen. Und außerdem braucht man noch in der inneren Membran Transportproteine, die dafür sorgen, dass entsprechend Anionen transportiert werden. Aber das ist jetzt nicht so ein wichtiger Punkt. Also das zentrale Postulat, um das es heute gehen sollte, ist das zweite, dass es diese ATPase gibt, die entweder ATP hydrolysiert und Protonen dadurch transportiert oder andersrum, wo der Protonentransport durch die Membran in der Rückreaktion zur ATP-Synthese führen kann. Okay. So ein Enzym wurde dann auch entdeckt. Das ist immer schön, wenn man eine Vorhersage macht in einer großen Theorie und dieses Enzym dann auch letztendlich gefunden wird. Und das Enzym ist hier gezeigt. Es wird manchmal bezeichnet als Komplex 5 der Atmungskette, aber meistens als F0, F1 ATPase. Und warum das so ist, sehen wir gleich. Die besteht aus einem in die Membran inserierten Teil und aus einer Domäne, die wiederum in die mitochondriale Matrix reicht. Und diese Domäne ist für die ATP-Synthese zuständig. Angetrieben, wie gesagt, wird das Ganze durch den Potentialgradienten über die Membran, einmal aufgrund der verschiedenen Ladungen. Und da wir hier Protonen haben, die hier fehlen, gibt es auch noch einen pH-Unterschied zwischen den beiden Kompartimenten. Der pH ist ungefähr um Faktor 0,8, nicht um den Faktor, der pH ist 0,8 Einheiten kleiner hier draußen als hier drinnen. Das heißt, klingt jetzt erstmal wenig, aber heißt, dass die Konzentration von Protonen hier ungefähr einen Faktor 10 größer ist als in der mitochondrialen Matrix. Und das sollte man nicht vernachlässigen. Das heißt, die Innenseite der Mitochondrien ist alkalisch und hier draußen ist es sauer. Und das kann man als chemisches Potenzial ausdrücken. Und zusammen mit dem elektrischen Potenzial wird das angetrieben, wird das benutzt, um die ATP-Synthese anzutreiben. So, also hier, das ist der Gegenstand unserer Betrachtung heute. Wie kann dieses Enzym, diese F0, F1 ATPase oder ATP-Synthase, die den Protonenfluss benutzen, um damit ATP zu erzeugen? Ne? Und um das zu machen, muss man natürlich dieses Enzym im Detail studieren, insbesondere die Struktur dieses Enzyms. Und das wurde gemacht, zunächst mit Elektronenmikroskopie. Das Enzym kommt in hohen Konzentrationen in der mitochondrialen, in der inneren Membran vor. Und man hat also folgendes Bild vom Aufbau dieses Enzyms. Es hat sehr viele verschiedene Untereinheiten, es ist also ein sehr großes Enzym, genau wie die anderen Komplexe der Atmungskette. Und sieht ungefähr so aus. Es hat eine lösliche Domäne hier oben, die besteht im Wesentlichen aus 6 globulären Untereinheiten, die mit Alpha und Beta bezeichnet werden. Alpha und Beta haben sehr ähnliche Strukturen, aber ein bisschen unterschiedliche Sequenz und bilden jeweils ein Alpha und ein Beta bildet ein Heterodimer und 3 von diesen Dimeren lagern sich zusammen zu einer Ringstruktur, der aus 3 von diesen Heterodimeren besteht. Dann gibt es in der Mitte dieses Sechserrings eine Gamma-Untereinheit, die so stabförmig nach unten reicht. Und dieser Bereich ist im Wesentlichen für die ATP-Synthese zuständig. Dann gibt es Untereinheiten, die diesen Komplex in der Membran verankern. Das ist einmal die Delta-Untereinheit, die B2-Untereinheiten und hier die Alpha-Untereinheit. Und diesen oberen Komplex kann man jetzt durch Behandlung mit Harnstoff vom Rest des Enzyms abtrennen und hat quasi ein lösliches Protein, das also auch in Lösung stabil ist und dann quasi nur noch aus diesem Bereich besteht. Diese Untereinheit selber, die man quasi vom gesamten Enzym abtrennen kann, ist aktiv als ATPase. Das heißt, wenn man diese Untereinheit mit ATP versetzt, erhält man ATP-Hydrolyse und es entsteht ADP und Phosphat. Aber alleine kann diese Untereinheit keine ATP-Synthese mehr katalysieren. Und diesen Komplex bezeichnet man auch als den F1-Komplex, der sich also an der Membranperipherie befindet. Der zweite Teil dieses Enzyms besteht im Wesentlichen aus dieser ringförmigen Struktur, die man mit F0 bezeichnet. Das ist ein integraler Membranproteinkomplex, der aus 10, im Wesentlichen aus 10 Kopien der gleichen Untereinheit besteht. Also diese C-Untereinheit hier existiert in 10 verschiedenen Kopien, manchmal auch in 11, 12 oder 13 und bildet also eine ringförmige Struktur. Und man kann zeigen, dass dieser integrale Membrankomplex, der auch noch diese A-Untereinheit enthält, im Wesentlichen als Protonenkanal funktionieren kann. Das heißt, wenn man diesen F1-Teil abtrennt und nur diesen F0-Teil hat und den in eine Membran integriert, bekommt man einen spontanen Protonenfluss. Was man auch noch sagen muss, ist, dass dieser Teil zusammen mit diesem Stammteil im Wesentlichen starr in die Membran integriert ist. Aber dieser Ring aus den 10 Untereinheiten C kann sich in der Membran bewegen und kann quasi um die Achse rotieren, die durch diese Gamma- und Epsilon-Untereinheiten vorgegeben ist. Und wie das geht und was die Folge davon ist, sehen wir dann später noch im Detail. Die Strukturinformationen kamen im Wesentlichen aus der Elektronenmikroskopie. Also man kann mitochondriale Membranen isolieren. Und wenn man sich die anguckt, findet man, dass diese Membranoberflächen nach einer etwas in angereicherter Form quasi auf ihrer Oberfläche diese ATPasen enthalten. Das ist quasi eine Aufsicht auf diese ATPase von der Außenseite der Membran. Und man sieht hier diese Ringstrukturen, die durch die 10 C-Untereinheiten gebildet werden, wenn man die Membran quasi von dieser Seite, also von der Seite des Intermembranraums mit Elektronenmikroskopie anschaut. Das heißt, daher kamen die ersten Informationen zur Struktur dieser ATPasen. So, für den F1-Komplex, den isolierten F1-Komplex, den man durch Harnstoff abtrennen kann, gibt es eine Kristallstruktur aus den 90ern von John Walker. Für die Aufklärung dieser Kristallstruktur hat er ebenfalls den Nobelpreis erhalten. Und diese Kristallstruktur enthält quasi das Hexamer aus den Alpha- und Beta-Untereinheiten und diese stabförmige Gamma-Untereinheit. Und ist hier gezeigt, einmal in der Seitenansicht. Also die Gamma-Untereinheit ist in hellgrün und die Alpha- und Beta-Untereinheiten sind einmal in violett und einmal in grau. Wenn man das Ganze sich in der Draufsicht anschaut, sieht es so aus. Also wir haben immer hier eine Alpha-Untereinheit, hier eine Beta-Untereinheit und hier die nächsten beiden Alpha, hier das nächste Dimer aus Alpha- und Beta-Untereinheit und hier das dritte. Wie schon gesagt, die Strukturen der einzelnen Untereinheiten, Alpha und Beta, sind im Wesentlichen die gleichen im dreidimensionalen Fold. Die Sequenzen sind relativ unterschiedlich. Sie haben eine Sequenzidentität von 20%. Das ist ein allgemeiner Richtwert. Zwei Proteine, die ungefähr 20% identisch sind und vielleicht 50% homolog, haben in vielen Fällen die gleiche dreidimensionale Struktur. Funktionell sind sie ein bisschen unterschiedlich. Im Prinzip können beide Untereinheiten ATP binden. Das sieht man hier, einmal ATP gebunden hier und einmal ADP gebunden hier. Aber nur die Beta-Untereinheit ist in der Lage, ATP zu synthetisieren aus ADP und Phosphat. Das heißt, die Alpha-Untereinheit hat eine strukturelle Funktion, die Beta-Untereinheit ist die katalytische Untereinheit. Wenn man hier drauf schaut, von oben, sieht man im Prinzip, dass das natürlich ein symmetrischer Komplex ist, einmal mit einer dreifachen Drehsymmetrie durch diese drei verschiedenen Dimere und im Prinzip hat man auch eine sechsfache Symmetrie dadurch, dass die Alpha- und Beta-Strukturen gleich sind. Wichtig ist jetzt, dass die Symmetrie gebrochen ist durch die Anwesenheit dieser Gamma-Untereinheit. Die Gamma-Untereinheit ist quasi ein langes Bündel von zwei Helices und ist komplett asymmetrisch. Und wenn Sie in die Mitte eines symmetrischen Objekts quasi jetzt so ein asymmetrisches Objekt einfügen, brechen Sie quasi die Symmetrie. Das heißt, jede dieser drei Untereinheiten interagiert jetzt mit der Gamma-Untereinheit in einer anderen Art und Weise, weil diese Gamma-Untereinheit komplett asymmetrisch ist. Das heißt, dieses Dimer hier sieht eine chemisch andere Oberfläche der Gamma-Untereinheit als diese Untereinheit und die dritte Untereinheit sieht wiederum eine andere Oberfläche dieser Gamma-Untereinheit, die sich chemisch unterscheidet von den Interaktionen dieser Untereinheit und dieser Untereinheit. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Für diese Dimere stellt sich raus, dass in dieser Struktur jedes dieser drei Dimere eine andere Struktur annimmt. Das können Sie sich ein bisschen vorstellen wie im Hämoglobin. In der sauerstofffreien Form haben Sie einen Zustand. Sobald Sauerstoff gebunden wird, kommt es zu einer Konformationsänderung. Und diese Konformationsänderung führt dazu, dass die Sauerstoffaffinität der nächsten Untereinheit quasi zunimmt. Das heißt, diese Untereinheiten interagieren miteinander und werden in ihrer Struktur modifiziert durch Wechselwirkung mit einem Liganden oder anderen Proteinen, wie in diesem Fall. Das heißt, wir haben einen allosterischen Mechanismus, den man auch in vielen anderen Enzymen findet. Die Änderungen der Strukturen sind nicht jetzt wahnsinnig groß, aber sie führen zum Beispiel zur Verschiebung von Helices und Beta-Strängen und haben als Konsequenz, dass jede dieser drei Untereinheiten jetzt eine unterschiedliche Affinität hat für ATP. Wir haben eine Untereinheit, die bindet bevorzugt ATP. Wir haben eine zweite Untereinheit, die bindet bevorzugt ADP und Phosphat. Und wir haben eine dritte Untereinheit, die aufgrund dieser kleinen Strukturunterschiede keine Affinität mehr hat für ATP. Aber da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Aber wichtig ist, obwohl wir eigentlich ein Trimer haben aus Alpha- und Beta-Dimeren, das im Prinzip symmetrisch sein sollte, wird diese Symmetrie gebrochen durch diese asymmetrische Gamma-Untereinheit in der Mitte. Und das führt zu leicht unterschiedlichen Konformationen für jedes dieser Dimere, die Konsequenzen haben für die ATP-Bindung. Was man auch noch sagen sollte, ist, die Interfaces zwischen der Gamma-Untereinheit und den Alpha-Beta-Untereinheiten sind im Wesentlichen hydrophobe Interaktionen und keine Wasserstoffbrücken und keine Salzbrücken. Hier sehen Sie eine Röntgenstruktur des F0-Komplexes. Das heißt, das ist der integrale Membranteil dieser ATPase, also diese Ringstruktur aus 10 C-Untereinheiten im Wesentlichen, die von Thomas Meyer und Herrn Dimroth gelöst wurde. Der Herr Meyer ist inzwischen auch in Frankfurt am Max-Planck-Institut und macht weiter mit Strukturen von solchen Untereinheiten. Im Wesentlichen besteht so eine C-Untereinheit aus zwei langen Helices. Das wäre eine Untereinheit und das Ganze, wie gesagt, in 10 Kopien und es bildet quasi eine Ringstruktur. Und hier sehen Sie ein Modell der gesamten F0, F1 ATPase aus der Richtung des C-Rings. Also hier wäre der Ring aus den 10 C-Untereinheiten, wenn man von unten drauf guckt. Hier in hellgrün sehen Sie wieder die Gamma-Untereinheit und hier draußen die Alpha-Beta-Dimere 1, 2 und 3. Das heißt, das wäre ein Modell der gesamten F0, F1 ATPase. So. Wie kann man jetzt mit diesem Enzym ATP synthetisieren? Das heißt, woher kommt die Energie zur Synthese von ATP? Und da müssen wir uns ein bisschen die Energetik dieses Komplexes anschauen. Normalerweise ist es ja so, dass ein Enzym im Wesentlichen dafür da ist oder jeder andere Katalysator für eine Reaktion von zwei Substraten zu einem Produkt die Energie des Übergangszustandes deutlich zu verringern. Das heißt, eine normale unkatalysierte Reaktion hätte eine Energie des Übergangszustandes, die irgendwo hier ist. Und durch das Enzym wird die Energie des Übergangszustandes abgesenkt und die Reaktion muss nur über eine kleine Energiebarriere gehen und geht dadurch wesentlich schneller. Das wären also quasi normale Enzyme oder alle anderen Formen von chemischen Katalysatoren. Die ATP-Synthase macht etwas anderes. Es wird zunächst ADP plus Phosphat gebunden. Das ist energetisch relativ komplex, weil man zwei negative Ladungen zusammenbringt. Also das Phosphat ist negativ geladen, das ist relativ unreaktiv und das ADP ist ebenfalls negativ geladen. Das heißt, das ist relativ ungünstig, sowas zu machen. Aber durch die Bindung des Enzyms wird das ermöglicht und die Wechselwirkung des Enzyms mit den beiden Substraten über zum Beispiel Wasserstoffbrückenbindungen ist energetisch günstig und es entsteht ein Zwischenprodukt, das energetisch stark bevorzugt ist. durch die Bindung an das Enzym. Und außerdem hat das Enzym eine hohe Affinität für ATP. Das heißt, wir verringern die Energie des Produktes hier. Und der energetisch anspruchsvollste Schritt, der hier katalysiert werden muss, ist in diesem Fall die Freisetzung des ATPs gebunden an das Enzym, was ein sehr günstiger Zustand ist, zum ATP in Lösung. Und die ATP-Synthase muss im Wesentlichen dafür sorgen, dass diese Energiebarriere übersprungen werden kann. Das heißt, die Energie zur Synthese von ATP kommt daher, dass die ATP-Synthase sehr fest an ATP bindet, und das ist ein energetisch sehr günstiger Vorgang. Und wie gesagt, die zweite Frage ist, wie wird ATP freigesetzt? Das heißt, wie kann ich diese Energiebarriere überspringen? Woher kommt die Energie für diesen Schritt? Und wie wir sehen werden, ist es dieser Schritt, der durch den Protonenfluss durch die C-Untereinheiten katalysiert wird, indem nämlich dieser Protonenfluss dazu führt, dass sich die Gamma-Untereinheit bewegt und zu Konformationsänderungen in den Alpha- und Beta-Untereinheiten führt, die dann ATP freisetzen. Das Modell, das die Wirkung dieses Enzyms beschreibt, wurde von Paul Beuer aufgestellt und heißt das Bindungswechselmodell für die ATP-Synthase. Ausgangspunkt war die Beobachtung, über die ich schon geredet habe, dass durch die Anwesenheit dieser asymmetrischen Gamma-Untereinheit jedes dieser drei Dimere eine unterschiedliche Affinität für ATP hat, beziehungsweise eine unterschiedliche Konformation. Das heißt, dieser Sechsring liegt vor in einer Form, in der ein Monomer keine Affinität hat für ATP, ein Zustand, in dem die Affinität gering ist, aber in der ADP und anorganisches Phosphat binden können, und ein Zustand, in dem ATP sehr festgebunden wird. Und das Postulat von Paul Beuer war jetzt, dass diese drei Konformationen nicht starr sind, sondern durch die Gamma-Untereinheit erzwungen sind. Und wenn man jetzt irgendwie schaffen kann, die Gamma-Untereinheit in diesem Komplex zu bewegen, also quasi zu drehen, kann man erzwingen, dass diese Konformation in diese übergeht und diese Konformation in diese übergeht. Und die Antriebskraft für die Drehung der Gamma-Untereinheit wird ermöglicht durch die Drehung des C-Rings. Das ist hier nochmal dargestellt als Modell. In diesen drei Zuständen, also wir haben hier die Gamma-Untereinheit und diese drei Bindungstaschen für ATP mit den drei unterschiedlichen Affinitäten. Ich glaube, ich sollte hier anfangen, an dieser Stelle. In dieser niedrig affinen Zustand wird ATP zunächst freigesetzt. Moment, Entschuldigung. Entschuldigung, irgendwas ist hier faul. Okay, also wir haben hier diesen Zustand, in dem ATP zunächst festgebunden ist und in der zweiten Bindungstasche ADP und Phosphat gebunden sind. Wir haben hier den Zustand niedriger Affinität. Die Drehung des C-Rings führt jetzt dazu, dass sich die Gamma-Untereinheit bewegt. Und zwar rotiert sie aus diesem Zustand in diesen Zustand. Dadurch wird erzwungen, dass diese Bindungstasche vom Zustand der hohen ATP-Affinität in den Zustand der niedrigsten Affinität geht. Also dadurch, dass sich dieses diese Gamma-Unteinheit bewegt. Und damit wird aus dieser Tasche ATP freigesetzt. Der zweite Konsequenz ist, dass sich die Konformation dieser Untereinheit ebenfalls ändert. Und diese Änderung der Konformation erzwingt für diese Untereinheit die ATP-Synthese. Und die dritte Untereinheit geht vom offenen Zustand in einen Zustand, in dem sie ADP und Phosphat wiederum aufnehmen kann. Ne? Im nächsten Schritt kommt es zum weiteren Transport von Protonen. Der C-Ring dreht sich wiederum und die Gamma-Untereinheit bewegt sich einen Schritt weiter. Das heißt, wir sind von hier nach hier nach hier, wenn man die Pfeilspitze beobachtet. In dieser Tasche wurde gerade ATP gemacht. Die geht jetzt in den offenen Zustand. ATP wird freigesetzt und diese Tasche geht vom Low-Affinity-Zustand, in dem man ADP und Phosphat binden kann, in diesen High-Affinity-Zustand und ATP wird synthetisiert und so wird dieser Zyklus mehrmals durchlaufen. Das heißt, die ATP-Synthase ist im Wesentlichen eine molekulare Maschine, die angetrieben wird durch die Rotation der Gamma-Untereinheit und die Rotation der Gamma-Untereinheit wird durch Protonentransport im C-Ring erzwungen. Also um das zusammenzufassen, die ATP-Freisetzung erfolgt dadurch, dass die Gamma-Untereinheit rotiert und dadurch ATP freisetzt und die Energie für die Rotation der Gamma-Untereinheit und des C-Rings kommt durch die protonenmotorische Kraft. Die Frage, die jetzt offen bleibt, ist, wie kann man sich erklären, dass dieser C-Ring wirklich funktionieren kann als Rotor in dieser Maschine und die Rotation der Gamma-Untereinheit antreiben kann. Und dazu muss man sich so ein bisschen wieder die Struktur anschauen. Und wir haben auch gleich noch einen Film dazu. Die C-Untereinheit hat also diese Struktur aus diesen zwei Alpha-Helices und enthält in der Mitte dieser Helices einen konservierten Glutamatrest. Glutamat ist negativ geladen und kann aber protoniert werden. Ne? Dieser Rest, wie gesagt, befindet sich ungefähr in der Mitte der Membran. Und das zweite Wichtige ist, dass die A-Untereinheit, die ebenfalls Teil dieser Membran ist, einen Protonenkanal enthält, der aber nicht komplett durchgehend ist. Also wir haben hier einen Protonenkanal in dieser Untereinheit, der ungefähr bis zur Mitte dieses Proteins geht und dann gibt es einen zweiten Halbkanal, der etwas versetzt ist, der dann auf die andere Seite in die Matrix hinaus zeigt. Was passiert ist jetzt, dass, und außerdem gibt es in dieser A-Untereinheit ein konserviertes Arginin, das mit dem Glutamat zunächst wechselwirken kann. Ne? Also wir haben hier ein Glutamat im C-Ring und auf der anderen Seite ein Arginin. Normalerweise, sobald dieses Arginin und dieses Glutamat Lösungsmittel zugänglich sind, ist das Glutamat negativ geladen, das Arginin positiv geladen und wir haben eine stabile Salzbrücke und dieser C-Ring ist quasi in seiner Konformation gelockt. Aber durch diesen Protonenkanal können jetzt Protonen fließen. Dieses Glutamat kann protoniert werden. Dadurch verliert man an dieser Stelle die Ladungswechselwirkung zwischen dem Glutamat und dem Arginin und dieser C-Ring kann sich eine Untereinheit weiterdrehen und das Proton kann nach außen wieder abgegeben werden. Und das Ganze versetzt diesen C-Ring dann in eine Rotation. Der C-Ring ist starr verbunden mit der Gamma-Unteinheit, die dann sich relativ bewegt zu diesem Hexameer aus Alpha- und Beta-Untereinheiten. Ne? Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Okay. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Dienstag wieder und machen dann in der Richtung noch etwas weiter. Okay.